Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 5 der Sure 97, Radr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir sandten den Koran in der Nacht Rat, der Nacht der Bestimmung hinab. Weißt du eigentlich, was die Nacht der Bestimmung ist? Sie ist besser als 1000 Monate. In dieser Nacht kommen die Engel und Gabriel gemäß der Weisung ihres Herrn hernieder, um die Dinge zu regeln und einem jeden seine Bestimmung zu geben, nach zugemessenem Maß. Voller Heil ist diese Nacht bis zur Morgendämmerung.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 5. Dezember 2025, gleich den 14. Azar 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran. Im Namen Gottes und willkommen zu unserem Reisejournal. Heute widmen wir uns der Provinz Yazd an der Wüste im Zentral-Irans. Die Provinz Yazd befindet sich im Zentrum Irans und am Zentralgebirge Irans an der Wüste. Im Norden und Westen liegt die Provinz Isfahan, im Nordosten Süd-Khorasan, im Südwesten die Provinz Fars und im Südosten Kerman. Die Fläche beträgt 72,156 Quadratmeter, das sind etwa 4,37% der Gesamtfläche des Landes. Das Klima in Yazd ist im Winter kalt und in den langen Sommern warm und trocken. Je mehr man sich vom Flachland, dem umliegenden Gebirge, nähert, werden die Winter kälter, die Niederschläge mehr und die Sommer gemäßigter. Landwirtschaft ist in Yazd klimabedingt nicht sehr üblich. Landwirte haben wenige Möglichkeiten, Wasser zu gewinnen. Die besonderen Bedingungen der Wüstenregion, wie der geringe Niederschlag, der laufende Sand, die vorrückende Wüste, braches Weidenland und die geringen Wasserressourcen verursachen, dass 28% der Fläche von Yazd wirtschaftlich unbrauchbar ist. Die wichtigsten Landwirtschaftsregionen in Yazd sind die Weiden von Yazd, Ardakan, Bahadoran, Bahabad, Harad, Chohak und Borku, wo Pistazien, Granatäpfel, Getreide, Sonnenblumen, Trauben, Baumwolle, Zuckerrüben, Zucker und Sesam gewonnen werden. Die Provinz ist reich an gewaltigen Naturressourcen. Eisen, Marmor, Kiesel und Blei spielen eine wichtige und konstruktive Rolle bei wirtschaftlichen Entwicklungen und Bauprojekten. Obwohl aufgrund geografischer Bedingungen die Provinz einige Entbehrungen über sich ergehen lassen muss, zählt sie in Bezug auf Kultur und historischen Sehenswürdigkeiten sowie Beibehaltung nationaler Traditionen zu den reichen Provinzen des Landes. Auch die Geschichte der Provinz ist von hoher Qualität. Die Menschen dort sind fleißig und widerstandsfähig. Sie sind schwersten natürlichen Bedingungen ausgesetzt. Um Wasser zu finden, müssen sie manchmal hunderte Meter tief graben, um an ein wenig Wasser zu gelangen. Die Stadt Yazd ist das Zentrum der Provinz Yazd, eine der ältesten Städte Irans, die als bestes Beispiel für Wüstenstädte dient. Sie liegt in einem weiten und trockenen Tal auf einer Höhe von etwa 1200 Meter. Das Wort Yazd bedeutet rein und heilig. Stadt Yazd heißt die Stadt Gottes und heiliges Land. Über das Entstehungsdatum der Stadt sind sich die Historiker uneins. Manche meinen, dass der erste Grundstein von Alexander dem Großen gelegt wurde. Dort habe er ein Gefängnis und eine Abschieberegion für Verurteilte einrichten lassen. Aus diesem Grunde habe man es auch als Gefängnis Alexanders genannt. Man sagt, dass während der Besatzung Irans durch Alexander einige Persönlichkeiten aus der historischen Stadt Rey in der Nähe Teherans sich ihm widersetzten. Alexander ließ sie verhaften. Zu der Zeit erreichte Alexander die Region Yazd und ließ die Gefangenen in einen Brunnen werfen und gab dem Ort dann den Namen Gefängnis in Griechisch. Nachdem er Yazd verlassen hatte, wurde die Gefangenen mit Hilfe der Wächter befreit und sie setzten sich für einen Wohlstand und für den Aufbau von Yazd ein. Andere Historiker meinen, dass Yazd erstmals vom sassanidischen König Yazgeld der Erste gegründet wurde und daher der Stadt auch der Name Yazd gegeben wurde.
Ab dem 5. Jahrhundert im Mondkalender entwickelte sich die Stadt. Die Atabakan-Dynastie spielte bei ihrem Aufstieg eine entscheidende Rolle. Die meisten Wissenschaftler im 7. und 8. Jahrhundert suchten vor den Mongolen in dieser Stadt Zuflucht. Yazd und ihre Umgebung umfasst zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Zu den wichtigsten zählen die Großmoschee von Yazd, die Freitagsmoschee Fahraj, die Grabstätte von Seyyed Rukneddin, die Gärtenanlage Dolat Abad, der Gebetsort und die Moschee Amir Chachmok, der Wasserspeicher mit 6 Windfängern, Feuertempel und alte Wachtürme der Stadt und weitere Attraktionen. Die Architektur der Stadt hat sich dem besonderen Wüstenklima der Region angepasst, um so die Hitze besser zu absorbieren. Die Gebäude werden hauptsächlich mit weicher Erde und einfachen Baumaterialien gebaut. Die natürlichen Hindernisse versucht man hier mit traditionellen Architekturmethoden zu überwinden. Sie zeigen sich in Form von Wildfängern, die in Richtung Wind auf den Dächern gebaut wurden. Die Gassen sind eng, doch in den neueren Stadtteilen sieht man breite und helle Straßen, die im Zusammenspiel mit hohen Wänden und der speziellen Architektur harmonieren. Der Architekturstil in Yazd ist einfach und schön. Gleichzeitig birgt es besondere Eigenschaften in sich. Es zeigt sich, dass er nicht zufällig entstanden ist, sondern im Laufe von Jahrhunderten geplant und experimentiert hat und im nachhaltigen Kampf gegen die Natur zu ihrer heutigen Form gefunden hat. Die Feinheit und Präzision, die die Vorfahren dort an den Tag legten, ist erstaunlich. Jede Moschee, Schule, jedes Tor und jeder Torbogen, die Plätze und die Häuser weisen eigene Schönheitsmerkmale auf, die die alte Tradition der Stadt bezeugen. Yazd ist aus diesem Grunde nicht nur ein Touristenschauplatz, sondern auch ein Pol für Kultur und Kunst und eine große Universität mit über 2000 historischen Bauten. Werfen wir einen Blick auf die Freitagsmoschee von Yazd, ein Meisterwerk der islamischen Architektur in Yazd. Das alte und prächtige Gebäude stammt aus der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts im Mondkalender. Die strahlenden Kacheln, die hohen Minaretten, die Schönheit der Stuckarbeit, die weiten Höfe und Wintervorhöfe, sie alle bieten in ihrer Gesamtheit die Würde und Anmut und die Kunst, die in diesem wertvollen historischen Gebäude verborgen sind. Die Freitagsmoschee von Yazd wurde auf einer Fläche von 7000 Quadratmeter gebaut. Der Hof ist groß, die Kuppel etwa 30 Meter hoch und ist doppelschichtig. Der Abstand zwischen der inneren und der äußeren Kuppel beträgt 11 Meter. Mit der inneren Kuppel versuchte man, das Verhältnis zu Menschengrößen zu berücksichtigen. Die äußere Kuppel wurde dann beliebig groß gehalten, so dass sie zu einem Merkmal der Moschee geworden ist. Die Doppelkuppel und ihre Dämmungsfunktion sind eigentlich an sich sehr interessant. Wäre nur eine Kuppeldecke vorhanden, würde durch Wärme und Kälte Risse in den Verzierungen im Inneren der Kuppel entstehen. So wird jedoch eine Zerstörung vorgebeugt. Denn die iranische Architektur befolgte in ihrer Philosophie dem Grundsatz, dass ihre Bestandteile restaurierbar sein sollen. Die Doppelkuppel erleichtert den Zugriff und den Zugang zum Raum unter der Kuppel und den Verzierungen auf der äußeren Kuppel. Die Freitagsmoschee von Yazd hat eine besonders schöne Gebetsnische bzw. Mihrab. Inmitten des Mihrab ist auf einem Rechteck die Namen der Nachkommenschaft des Propheten verzeichnet worden. In der Innenbordüre des Mihrab steht in den Schriften Kufi und Nasr der Satz: So sagt es Gott, der Ehrwürdige, Erhabene, verrichtet das Gebet. An der Innenkuppel ist eine Schrifttafel angebracht, die auf 777 im Mondkalender datiert ist. Darauf ist auch der Name des Künstlers eingearbeitet worden. Die Freitagsmoschee von Yazd wurde vor Jahrhunderten gebaut, doch noch heute ertönt der Klang des Muazzins von den Minaretten und lädt Betende zum Gebet in der Moschee ein. Wir sind nun am Ende der Sendung und müssen uns verabschieden. Nächste Woche werden wir uns in der Stadt Yazd weiter umsehen. Bis dahin, auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Qurbani mit dem Titel Iran Zamin.
میشه گل کام کام، اگر بفکنی خیر دیوار باب، چه باب و چه دشت و چه دریا و چه راب، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، که زن پس بود غارت و تاختم، خروش سواران و کین آختم، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil.
Ein Beruf, liebe Hörerfreunde, ist nicht nur finanziell von Nutzen und notwendig, sondern auch wichtig für die Psyche. Im Islam kommen bei der Debatte um einen geeigneten Lebensstil Arbeit und Anstrengung als notwendige Faktoren des Lebens zur Sprache. Der Mensch kann dank Arbeit und Anstrengung seine körperlichen und geistig-seelischen Bedürfnisse erwidern. Der Mensch muss arbeiten, um überleben zu können. Wertvolle Ziele lassen sich nur durch unermüdlichen Einsatz erreichen. Die verschiedenen Zivilisationen der Menschheit sind das Ergebnis der unermüdlichen Anstrengung von Menschen gewesen, die durch Anwendung der Fähigkeiten, die ihnen Gott mitgab, eine einflussreiche Rolle im Dasein spielen konnten. Die verschiedenen wissenschaftlichen Fortschritte in unserem heutigen Zeitalter gingen aus ihren Anstrengungen hervor. Wenn keiner mehr in einer Gesellschaft arbeitet, wird ihr Untergang einsetzen. Will Durand schreibt in seinem Werk Kulturgeschichte der Menschheit, Arbeiten ist gesund. Die Beschäftigung ist eines der Geheimnisse für die Zufriedenheit des Menschen im Leben. Arbeit und Anstrengungen gehören wie Wasser und Nahrung zu den vitalen und dringenden Notwendigkeiten für das menschliche Leben. Der Mensch ist von sich aus an Arbeit und Anstrengung interessiert. Würden die Menschen nicht ihre Arbeitsfähigkeiten nutzen und würden ihnen alle guten Gaben ohne die geringste Anstrengung zufallen, so wäre ihr Leben dennoch nicht fröhlich und sie würden mit der Zeit ihre Motivation zum Leben verlieren. Imam Sadiq alaihi salam aus dem Hause des erhabenen Propheten des Islams hat veranschaulichend gesagt, würden die Bedürfnisse der Menschen ohne Arbeit und Anstrengung gedeckt, würde ihr Leben dadurch nicht schön und sie hätten keine Freude daran. Stellt euch vor, jemand sei bei einigen zu Gast und könnte sich eine Zeit lang bei ihnen ausruhen. Dabei wäre für alle Dinge, die er braucht, viel Speisen und Getränke gesorgt und er würde mit allem bedient. Nach einer Weile hätte er die Untätigkeit satt und ihm würde nach Arbeit verlangen, damit er sich beschäftigen kann. Und nun stellt euch vor, wie sich der Mensch fühlen würde, wenn sein ganzes Leben lang für alle seine Bedürfnisse gesorgt wäre. Diesen Worten Imam Sadiqs ist zu entnehmen, dass die Arbeit im Leben nicht nur deswegen wichtig ist, weil der Mensch sich einen Unterhalt verdienen muss, sondern Arbeit verleiht dem Menschen auch innere Zufriedenheit und gibt ihm das Gefühl, nützlich zu sein. Der Mensch hat also, auch wenn er finanziell abgesichert ist, das Bedürfnis zu arbeiten. Die Arbeit hat also sowohl einen äußeren als auch einen inneren Nutzen. Der äußere besteht in dem Erwerb eines Unterhaltes und der Weiterentwicklung und der innere in der Befriedigung des Wunsches nach einer Beschäftigung und danach nützlich zu sein. Dieses Gefühl erweckt Hoffnung im Menschen und Hoffnung ist eines der wichtigsten Dinge für seine Entfaltung. Doch was sollte das Ziel der Beschäftigung des Menschen sein? Arbeitet er nur, um seine materiellen Bedürfnisse zu erwidern und ein besseres Leben zu haben? Nimmt der Mensch Nahrung zu sich, damit er in der Lage ist zu arbeiten, oder arbeitet er, damit er sich bessere Speisen und ein bequemeres Leben leisten kann? Arbeit wird in jeder Gesellschaft von einer bestimmten Denkweise aus betrachtet und eingestuft. Einige sehen die Sache einseitig und für sie ist Arbeit nur dazu da, die irdischen Bedürfnisse des Menschen zu stillen. Aber andere sehen aufgrund ihrer Ideologie in der Arbeit etwas anderes. Wer nicht nur die materielle Seite des Daseins sieht, der sieht Arbeit und Anstrengung in einem größeren Format als nur im materiellen Rahmen. Er sieht die Arbeit im Zusammenhang mit den hohen Zielen des Lebens. Der gläubige Mensch verfolgt im Sinne des Islams bei allem ein hohes Ziel. Ihm geht es im Leben darum, Gott zu dienen und seinen Weisungen zu folgen. Dank dieser Dienstbarkeit erreicht er immaterielle und seelisch-geistige Vervollkommnungen. Die Nutzung der irdischen Dinge, darunter auch der wirtschaftlichen Bestätigung, sind daher auch so weit von Bedeutung, wie sie den Weg zur Vervollkommnung des Menschen ebnen. Die Rechtsordnung und Moral im Islam ist eine Summe von Regeln, welche den gläubigen Menschen in Richtung dieses wertvollen Zieles lenkt.
Beim islamischen Denken sind es die Überzeugungen des Menschen, die seine wirtschaftlichen und andere Tätigkeiten im Leben lenken. Daher ist das Thema der Wirtschaft im Islam wie andere Themen eng mit dem Thema Glauben und Moral verknüpft. Und so kommt es, dass Arbeit und Anstrengung mit der Immaterialität verschmelzen. Es gilt als eine Form des Gottdienens, wenn jemand für sein irdisches Wohl und um sich und seine Familie zu versorgen Anstrengungen unternimmt und dabei Gottes moralischen Anweisungen folgen möchte. Arbeit in dieser Form wird von Gott auch im Jenseits belohnt. Islamisch gesehen soll der Mensch im Bereich der Wirtschaft moralische Grundsätze bei seinen Tätigkeiten beachten. Seine Tätigkeiten sind nicht den Wünschen der Triebseele unterworfen, sondern seine Triebe werden von den Grundsätzen der religiösen Morallehre kontrolliert. Ein Muslim will nicht nur selber die Segnungen Gottes nutzen, sondern auch dafür sorgen, dass die anderen so gut wie möglich in deren Genuss kommen. Er macht sich die göttlichen Gaben auf geeignete Weise zu nutzen und setzt materiellen Besitz und Kapital dafür ein, sich selber zu vervollkommnen und zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Der Heilige Koran hat in vielen Versen an die zahlreichen Möglichkeiten und Ressourcen auf der Erde erinnert und den Menschen angespornt, die Erde zu kultivieren und für seinen Unterhalt zu sorgen. Dies ist nur durch Arbeit möglich. Einige haben die islamischen Lehren falsch gedeutet und gedacht, dass Arbeit und wirtschaftliche Tätigkeit nicht mit der Religiosität vereinbart wären. Sie denken, wenn jemand einer Arbeit nachgeht und auf diese Weise etwas erwirbt, würde er das weltliche Leben und das Sein nicht mit der Gottesfürchtigkeit und dem Glauben vereinbart. Aber der Islam lehrt, dass gottesfürchtige Enthaltsamkeit darin besteht, dass der Mensch nicht die Äußerlichkeiten der Welt liebt. Er lehrt, dass der Mensch berechtigt ist, die Segensgaben Gottes zu nutzen. Allerdings ist es besser, dass er diese Möglichkeiten als Mittel dafür die Erzielung moralischer und seelischer Vollkommenheit und für das Gottdienen nutzt. Der Prophet und die Edlen aus seinem Hause sind aufgrund dieser Denkweise alle einer Arbeit nachgegangen. Es wird berichtet, dass Muhammad ibn Munkadir, der als frommer Asket galt, an dem Acker vorbeikam, auf dem Imam Baqir a.s. gerade in der Sommerhitze arbeitete. Muhammad ging auf den Imam, dem die Anstrengung den Schweiß auf die Stirn getrieben hatte, zu und grüßte. Der Imam erwiderte seinen Gruß. Da sagte Muhammad ibn Munkadir zu ihm: Geziemt es sich, dass jemand wie ihr auf der Suche nach dem Weltlichen diese Anstrengungen unternimmt?
Wie werdet ihr Gott begegnen, wenn euch in diesem Zustand der Tod ereilt? Imam Bari alaihi salam unterbrach kurz die Arbeit und setzte sich an eine Mauer. Dann sagte er, wenn in diesem Zustand die Zeit für meinen Tod gekommen ist, werde ich mich sehr freuen, weil ich im Zustand des Gottdienens die Welt verlassen habe. Wenn ich mir keine Mühe geben und nicht arbeiten würde, müsste ich meine Hand vor dir und anderen wie dir ausstrecken. Da bereute Muhammad ibn Munkadir seine Worte und sagte, ich wollte dich mahnen, aber du warst es, der mir einen guten Rat gegeben hast.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Monsieur Asri mit dem Titel Raz, auf Deutsch Geheimnis.
خوابو از چشام بگیر مثل همیشه بگو عمر عاشقی تموم نمیشه منو با خودت ببر هر جا دل خواست دیگه چیزی نمیخوام این آخریشه این آخریشه تو شریک دردمی تو این زمونه تو زمونه یکش رنگ خزونه پرم از حس قریبی که میدونم مثل بغزه شایدم بدتر از اونه توی خلوتم تو بهترین صدایی برای نفس کشیدنم هوایی تو رو میشناسه دلم غریبه نیستی ساده تر بگم یه حس آشنایی تو یه تعریف زلالی مثل دریا فرصتی برای کشف یه معما تو رو میخونم و باور میکنم همیشه هر جا همیشه هر جا تو همون راز نگفتی تو سینه منم اون که با تو دیوونه ترینه همه جا هر جا که هستی هر جا باشی چشمای منتظرم تو رو میبینه تو رو میبینه
خوابو از چشام بگیر مثل همیشه، بگو عمر عاشقی تموم نمیشه، منو با خودت ببر هر جا دل خواست، دیگه چیزی نمیخوام، این آخریشه، این آخریشه. تو شریک دردمی تو این زمونه، تو زمونه یه رنگ خزونه، برم از حس قریبی که میدونم مثل بغزه، شایدم بدتر از اونه.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Es war im 5. Jahr, nachdem Muhammad Salawatullah alaih zum Propheten berufen worden war, und zwar am 20. Jamadi al-Sani. Im Haus des Propheten herrschte unbeschreibliche Freude. Gott hatte dem Propheten Muhammad und seiner Gemahlin Khadija ein schönes Kind geschenkt. Jibril, Gabriel, der Bote Gottes, hatte dem Propheten vorher angekündigt, das Kind, das Khadija unter dem Herzen trägt, ist ein edles Mädchen, aus dem deine Nachkommenschaft hervorgehen wird. Dieses Mädchen ist die Mutter der Imame und Wegweiser der Religion, die nach Abbruch der Offenbarung deine Nachfolger sein werden. Sie nannten das Kind Fatima. Fatima bedeutet im Arabischen so viel wie trennen und abtrennen. Der Prophet hat dazu gesagt, sie wurde Fatima genannt, weil sie und ihre Anhänger vom Feuer der Hölle abgetrennt werden. Der Beiname Zahra, den Fatima auch erhielt, bedeutet strahlend und hell, und Fatima war in jeder Hinsicht dieses Beinamens würdig. Bevor Fatima auf die Welt kam, hatte Gott dem Propheten mehrere Knaben geschenkt, aber sie waren schon als Kind gestorben, und während Muhammad und Khadija ihren Tod betrauerten, freuten sich ihre Feinde. Sie glaubten, der Prophet werde kinderlos bleiben, und deshalb nannten sie ihn manchmal Abtar. Abtar bedeutet, dass jemand keine Nachkommen hat. Aber Gott tröstete den Propheten in der Sure Kosar, der Sure 108, wie folgt. O Prophet, wahrlich, wir haben dir Fülle des Guten gegeben, so bete zu deinem Herrn und opfere. Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne Nachkommenschaft sein will. Der verheißene Fülle des Guten wurde mit der Geburt Fatima Zahras Wirklichkeit, und der Prophet war erfüllt mit großer Freude. In der vorislamischen Zeit der Unwissenheit gab es Männer, die eine Tochter als Schmach betrachteten, aber der Prophet dachte ganz anders. Es gehörte zu seinem Prophetenauftrag, die falschen Ansichten der Leute, die das weibliche Geschlecht verächtlich betrachteten, zu bekämpfen und zu verhüten, dass Töchter von den Vätern bei lebendigem Leibe in der Erde verschacht werden, was in der vorislamischen Zeit eine üble Sitte war. Fatima, salawatullah alai, wuchs im Haus der höchsten Persönlichkeit des Islams auf. Es war das Haus, auf das göttliche Offenbarung herabgesandt wurde. In diesem Haus erwarb sie großes Wissen und Tugenden. Sie wurde Zeuge, wie der Prophet in der Öffentlichkeit zum Islam aufrief und welchen Schikanen er seitens der Götzendiener, der Quraysh, ausgesetzt wurde. auch erlebte sie die Wirtschaftsblockade gegen die Muslime im Abu Taleb-Tal. Nahezu 3 Jahre dieser Blockade waren eine harte Prüfung für die Muslime. Fatima wuchs in dieser schwierigen Zeit auf und lernte, wie der Mensch erhabenen Hauptes und ehrenvoll leben soll. Fatima war 5 Jahre alt, als der Prophet und die Bani Hashim das Abu Taleb-Tal verlassen konnten. Doch nicht lange dauerte die Freude, denn Khadija, ihre geliebte Mutter, starb bald darauf. In ihrer letzten Stunde empfahl sie dem Propheten ihre geliebte Tochter an. Fatima weinte viel und lange über den Verlust ihrer Mutter, aber der Prophet beschwichtigte und tröstete sie väterlich. Fatima wurde danach Zeuge, dass die Quraisch den Propheten noch mehr schikanierten. Sie spendete dem Vater Trost, wie eine Mutter ihrem Sohn Trost spenden würde. Deshalb hat der Prophet ihr den ehrenvollen Beinamen Umme Abiha, die Mutter ihres Vaters, gegeben. Die harten und gefährlichen Zeiten und Ereignisse, die Fatima Zahra in Mekka erlebte, haben sie nicht einschüchtern können, sondern durch sie wurde sie noch mehr charakterlich veredelt und auf eine Zukunft vorbereitet, die noch härter sein würde. Der Prophet erwies seiner Tochter Fatima viel Liebe. Er wusste über ihren hohen Rang und dass sie das große weibliche Vorbild des Islams und von jeder Sünde rein ist. Der Prophet hat gesagt: Ich spüre den Duft des Paradieses von Fatima ausgehen.
Fatima war ins Heiratsalter gekommen. Doch der Prophet antwortete jeden Heiratsantrag damit, dass er sagte, Gott müsse der Wahl des Gemahls für Fatima zustimmen. Ali alayhi salam war im Hause des Propheten aufgewachsen und kannte Fatima und ihr Wesen gut. Er wusste, dass er kein anderes Mädchen finden könnte, das wie Fatima ist und wie sie alle menschlichen Tugenden in sich vereint. Deshalb entschloss er sich, aufgemuntert von den anderen, um Fatimas Hand anzuhalten. Er klopfte an jedem Tag am Hause des Propheten an. Der Prophet sagte zu seiner Gemahlin Umma Salama, öffne die Tür. Wer da anklopft, ist jemand, den Gott und sein Gesandter lieben, und auch er liebt Gott und den Gesandten. Umma Salama ging die Tür öffnen und Ali trat ein. Er grüßte und setzte sich zum Propheten. Beschämt hielt er den Kopf gesenkt und brachte seine Bitte nicht über die Lippen. Doch der Prophet brach das Schweigen und sagte, »O Ali, es scheint, als ob du mit einem Anliegen zu mir gekommen bist und dich schämst, darüber zu sprechen. Sag deinen Wunsch ohne Bedenken.« Ali a.s. sagte, »O Prophet Gottes, dir geopfert seien meine Eltern.« Ich bin in eurem Haus aufgewachsen und habe eure Wohltätigkeit erfahren. Du hast mehr für meine Erziehung getan als meine Eltern und dank des Segens, der du bist, bin ich recht geleitet worden. Nun ist es an der Zeit, eine Gemahlin zu wählen und eine Familie zu gründen, damit ich sie liebgewinne und meine Probleme abnehmen. Wenn du es für richtig hältst und mich mit deiner Tochter Fatima vermählst, wird mir ein großes Glück zuteil. Der Prophet hatte auf den Heiratsantrag von Ali gewartet und freudig sagte er zu Ali, »Warte, ich werde Fatima um Erlaubnis fragen.« Der Prophet ging zu Fatima und sagte, »Meine Tochter, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, den du gut kennst, hat um deine Hand angehalten.
Erlaubst du, dass ich ihn mit dir vermähle? Fatima schämte sich und schwieg. Der Prophet deutete ihr Schweigen als ihr Einverständnis. Also kehrte er zu Ali zurück und sagte freudlächelnd, »O Ali, hast du etwas für die Hochzeit?« Ali antwortete, »O Prophet Gottes, deine Eltern seien dir geopfert. Ihr kennt meine Lage gut. Alles, was ich besitze, ist ein Säbel, ein Panzerhemd und ein Kamel.« Der Prophet sagte, »Ich will nicht streng mit dir umgehen und bin mit dem Panzerhemd zufrieden. O Ali, soll ich dir nun, da wir an diesem Punkt angelangt sind, eine gute Nachricht geben und ein Geheimnis für dich lüften?« Er, »Ja, Prophet Gottes.« Da sagte der Prophet, »Bevor du zu mir gekommen bist, ist mir Jibreel, Gabriel, erschienen und hat gesagt, O Mohammed, Gott hat dich unter den Geschöpfen auserkoren und für die Überbringung der Botschaft gewählt. Er hat Ali a.s. auserwählt und zu deinem Bruder und deinem Wesir, Minister, bestimmt. Du sollst ihm deine Tochter Fatima zur Frau geben. Ihre Hochzeitsfeier wird in den hohen Gefilden unter Teilnahme der Engel gefeiert werden. Gott wird ihnen zwei edle, geläuterte, rechtschaffene Söhne schenken. O Ali, Jibreel wollte gerade hochsteigen, als du an der Haustür angeklopft hast. Ali und Fatima hielten eine schlichte Hochzeitsfeier, die erfüllt war mit Spiritualität. Und dann verließ Fatima das Haus des Propheten und zog im Haus ihres Gemahls ein.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pause Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.